Hier, der Kommunikat-Podcast für Kommunikation.
Mensch, Philipp, Kommunikationskunst.
Podcast für Marketing und Vertrieb.
Einen wundervollen Mittwochvormittag auf der Überholspur.
Auf der Duschwanne, weil die Dusche gerade kaputt ist.
Im Schwimmbad.
Oh, warte, in der Skihalle. Obwohl es ist Hochsommer, ganz ehrlich, das ist pervers. Okay, aber in Dubai.
Auf dem Rennrad. Zum motivierten Start auf der Überholspur. Auch als Rennfahrer kann man auf der Überholspur sein.
Beim Frühsport um 4 Uhr im Fitnessstudio.
Beim Gassigehen.
Ja, beim Gassigehen haben wir noch nie, ne?
Ja, Mensch, wunderbar.
Geil. Back again. Hallo, lieber Markus. Schön, wieder hier zu sein mit dir.
Erfolgreiche Schritte im Unternehmen. Oder nochmal anders gesagt, ihr habt vielleicht Idee, ein Unternehmen zu starten. Oder ihr seid schon ein etabliertes Unternehmen. Und habt vielleicht ja die Überlegung, wie kriege ich mein Unternehmen erfolgreich? Oder mal anders gefragt, Philipp, was macht ein erfolgreiches Unternehmen aus?
Oh, wollen wir jetzt ganz deep werden?
Ja, bitte.
Der erste Schritt.
Oh,
der war nicht schlecht, ne?
Aber manchmal muss ich sagen, manchmal ist der Schritt null der erste Schritt. Weil wenn ich einfach direkt...
Oh, das ist noch höher als meine.
Oh, ja. Jetzt geht's los. Philipp, manchmal kriege ich auch bei mir Kundenanfragen, die sagen, ja, was muss ich da machen, um quasi den Break-Even zu machen? Haben aber die Frage, die sich für mich Schritt null, wer ist überhaupt meine Zielgruppe? Was suchen meine Kunden, um auf mich aufmerksam zu werden? Was wünschen sich meine Kunden von mir als Unternehmen, als Dienstleister?
Verraten
das ist für mich der Schritt null.
Verrat es nicht, das ist mein Kunde. Nein.
Ja, aber dafür braucht man einen Unternehmensberater. Du,
absolut.
Wenn euch da draußen diese Fragen, die wir jetzt gestellt haben, das sind für uns Standardfragen, die wir wirklich mit jedem ins Kundengespräch gehen. Und ich muss erstaunlich feststellen, dass etablierte Unternehmen sich diese Frage nicht gestellt haben.
Oder andersrum, lange nicht mehr gestellt haben. Ich gehe stark davon aus, dass sich vielleicht mal am Anfang diese Frage sich gestellt haben, aber sie sich über die Jahre nie wieder gestellt haben. Und ich glaube, das ist dann auch der entscheidende Unterschied zwischen Erfolg und Misserfolg. Aber du hast mich gefragt, die ersten erfolgreichen Schritte im Unternehmen. Ich kann dir meine Schritte mal sagen. Und das war für mich persönlich einer der größten Erfolge. Ich war jahrelang angestellt und in meiner Position, gefühlt mal vom Bäcker bis zum Sargträger, alles mal. Was bedeuten soll, ich hatte...
Sargträger?
Ich habe schon mal für Bestattungsunternehmen gearbeitet, aber eher in der beratenden Tätigkeit. Nein, worauf will ich hinaus? Ganz viel in einem Konzern gearbeitet, bei der Deutschen Bahn, auch wirklich sehr, sehr dankbar dafür und habe halt immer was gemacht. Und jetzt nicht von wegen hier dieses typische Männlichkeitssymbol, sondern ich war halt immer jemand, weil ich eine Stelle ausgefüllt habe. Das bedeutet, ich war entweder Sachbearbeiter für Immobilien oder ich war Fuhrparkmanager oder bla bla bla. Irgendwie war ich immer irgendjemand. Und mein erfolgreichster Schritt zum Beispiel war erstens dieser mutige Schritt von meiner Seite aus, mich selbstständig zu machen. Und der erfolgreiche Schritt, auch jemand dann wieder zu sein. Was bedeuten soll, ich war eine Lösung für Unternehmen. Und das hat lange gedauert, das war ein langer Weg, aber trotzdem gefühlt nie einen Schritt voraus. Und mein erfolgreichster Schritt war dann, dass ich damit wirklich Geld verdient habe. Und ich beziehe das auch wirklich auf verdienen, nicht nur bekommen. Und mein gefühltes erstes, na, wie erklärt man das? Mein erstes Highlight war mein erster Wagen. Weil natürlich, klar, ich hatte mein schickes Auto damals in der Angestelltenverhältnis. Geil, Tesla, cooles Gehalt und war eigentlich total glücklich. Aber ihr wisst gar nicht, welche Emotionen ich hatte, als ich damals zu Renault gegangen bin. Und ich bin ehrlich, vor 3, 4, 5, 8, 7, 8 Jahren hätte ich niemals gedacht, dass ich mich über so ein Auto mal so sehr freuen darf. Und bin mal zu Renault gegangen und habe mir einen Captur angeguckt. Und schwarz, klein, fein, ganz, ganz einfach, Automatik, hat mich meine Frau dazu überredet. Das war auch die beste Entscheidung. Ich wollte halt Geld sparen, aber ich wollte dieses Auto unbedingt haben, weil ich halt sehr viel bei den Kunden bin. Als dann meine BWA, meine betriebswirtschaftliche Ansicht, wertet worden ist und gesagt worden ist, okay, Sie haben ein Unternehmen aufgebaut, das ist anscheinend so fähig, dass Sie damit auch Geld verdienen können und auch sich so ein Auto leisten können. Wir reden über 140 Euro Leasingrate, also das ist völlig machbar. Ja, wir geben Ihnen diesen Leasingvertrag. Und verdammt war ich stolz. Ich bin da rausgerannt. Ich habe mir am liebsten Champagner über den Körper gegossen und habe gesagt, geil, dass ich das jetzt hingekriegt habe. Und es war wirklich innerhalb eines halben Jahres Bestand, dass mir eine Autofirma einen Leasingwagen zur Verfügung gestellt hat. Wie gesagt, ich war stolz wie Bolle, habe mich einen Keks, ein Loch im Bauch gefreut. Und das war für mich zum Beispiel einer meiner ersten großen Schritte. Und die folgten dann nachher mit eigenem Büro, ersten Vollzeitmitarbeiter, was jetzt vor kurzem erst passiert ist. Aber das sind so Schritte, die mich persönlich so, für mich persönlich, erfolgreich, in meinem persönlichen Erfolg. Danke. Was war denn bei dir so deine Schritte, Markus?
Ganz am Anfang, als ich angefangen habe, selbstständig zu arbeiten, muss ich offen sagen, ich war jung und brauchte das Geld. Das hat absolut auf mich zugetroffen. Ich hätte alles gemacht. Also fast alles.
Ich habe Fragen, Markus.
Fast alles im Marketing und IT-Bereich. Aber für mich so ein erfolgreicher Schritt war, mich zu spezialisieren, zu wissen, wer ist meine Kundengruppe, was sucht meine Kundengruppe, was ist wichtig für meine Kundengruppe. Und ich würde sagen, als ich das immer mehr herausgearbeitet habe, mich fokussiert habe auf ja, Leistungen, die ich besonders gut kann, die andere vielleicht nicht können in der Art und Weise oder auch in dieser Kombination, das würde ich sagen, rückblickend, das waren so Erfolgsfaktoren.
Krass. Das Lustige ist, da muss ich auch ganz oft an mich denken. Ich habe mich damals als Unternehmensberater betitelt und was lustig ist, dann haben Leute von mir Produkte gewollt, die ich überhaupt nicht habe. Und da habe ich gedacht, also zum Thema, ich mache alles für Geld, ja.
Die wollten einen Tesla von dir kaufen?
Nein, aber die wollten halt Businesspläne von mir machen. Ich habe gesagt, Leute, ey, ich mache alles, aber ich hasse Businesspläne schreiben, ehrlich. Also ich habe.
Aber du hast doch Betriebswirtschaft studiert, da musst du das auch können.
Können ist nochmal was anderes.
Können
ich kann auch
Fenster
putzen und mag's nicht. Und ich kann auch, keine Ahnung, was, ich kann auch Hemden bügeln und mach's nicht gerne. Also das ist einfach so eine Sache, wo man sagt, also was mag ich und was mag ich nicht und was kann ich. Meine Frau hat immer gesagt, Schatz, wenn du mal jemanden im Vertrieb beibringst, dann lernt der es wenigstens. Und dann habe ich gedacht, so, oh ja, aber was soll ich denen denn beibringen? Und so ein Vertriebscoach, wie es da im Internet gibt, da will ich keiner so sein. Ich möchte denen halt wirklich helfen. Und ich habe gesagt, na, dann mach's doch. Und ich sage, super, wenn es so einfach wäre. Naja, doch, ist es. So einfach. Mach's doch.
Sich fokussieren, das ist so ein großer Erfolgsschritt. Das habe ich auch von vielen anderen Unternehmen gehört. Also ich habe von einigen Unternehmen da draußen im Gespräch gehört, als sie sich eben aufgehört haben, ein Gemischtwarenladen zu sein und sich fokussiert haben auf eine bestimmte Zielgruppe oder auf wenige Zielgruppen, aber dann wirklich eine herausragende Leistung angeboten haben, die andere eben nicht machen. Und wups, habt ihr ein Alleinstellungsmerkmal und wenn ihr das noch mal besonders gut anbietet, ja, das ist ein Erfolgsfaktor.
Das Lustige ist, ich musste gerade so schmunzeln, weil mir gerade so eine Geschichte durch den Kopf geht. Deshalb, wir sind halt wirklich live in dem Bereich, dass wir wirklich sagen, wir reden halt immer frei raus. Damals in meinem unternehmerischen Netzwerk finde ich diese ersten Berührungspunkte. Ne? Wenn du sagst, ey, ich bin Unternehmensberater, dann denken alle, ach du Scheiße, der nimmt mir irgendwas weg. In meinem Bereich. Und auch in meiner Branche, auch in dieser wundervollen männlichen Bubble, glaub mir, da gibt es ganz viele Leute, und das ist auch in der männlichen Thema, ne? Man denkt mal, die Männer haben es immer einfacher, das ist ein ekelhafter Schwanzvergleich. Also es ist nicht immer schön und ich lasse die Worte gerne hier so drin, weil du natürlich als Neuling, wenn du noch keine grauen Haare hast und irgendwie noch junger Markt bist und trotzdem aber Menschen helfen willst, dann kommen ganz viele von links und rechts. Und manche wollen dich auch klein drücken, im wahrsten Sinne des Wortes, weil sie Angst haben, natürlich irgendwann überrannt zu werden. Dann habe ich gesagt, Leute, warum macht ihr das denn immer? Ich bin der Typ, der verdammt nochmal nur eine einzige Banane verkauft. Nur eine einzige Banane. Und das Lustige ist aber, die anderen, die hatten immer ein riesiges Edeka im Angebot. An Mehrwert, an Wissen, an Inhalten. Das Lustige ist, dass diese eine Banane für die eine Gefahr bedeutete. Warum? Weil ich so fokussiert diese eine Banane nur verkauft habe, jetzt mal bildlich dargestellt. Und die halt eben alles versucht haben darzustellen und alles haben versucht zu verkaufen. Und das Lustige ist, dass das mein größter Vorteil war, dass ich nur die Banane verkaufe. Und im Endeffekt habe ich das damals gar nicht gewusst, dass ich den dadurch sogar wahrscheinlich in mancher Hinsicht sogar noch mehr Angst gemacht habe, weil ich halt gesagt habe, ey Leute, ich will doch mich nur auf Vertrieb spezialisieren. Und das war so jetzt auch gerade noch eine Live-Lernkurve für mich, welche Pulse ich dann wahrscheinlich bei manchen Unternehmensberatern dann da gegeben habe, die gesagt haben, naja, komm, wer bist du eigentlich schon? Wo ist denn dein Stundensatz? Was ist denn das? Also, ja.
Mir fällt auch ein Marketingbeispiel ein. Ein Kunde, der vor ein paar Jahren auf mich zugekommen war, die hat einen großen Online-Shop, also mit großem, wirklich mehr als 100.000 Produkte. Allerdings, dann kam sie die Frage, eine Analyse, wo man dann herausgefunden hat, ja, was sind denn eure Kernprodukte? Was sind die Produkte, die einfach nur im Sortiment stehen? Und wir reden jetzt nicht nur von ja, irgendwelchen Produkten, die es vielleicht noch in Rot, Grün, Blau gibt, sondern halt wirklich ein riesiges, unglaubliches Produktsortiment, das man nicht nur als Lager vorrätig haben muss, sondern natürlich auch in gewisser Weise Know-how, wenn es beratungsintensive Produkte sind. Aber in diesem Fall, es war einfach nur ein zugeknallter Online-Shop mit Produkten, die, würde ich mal runtergebrochen, weniger als 1000 Produkte, die letztendlich den Laden am Laufen gehalten haben. Und von diesen 100.000 Produkten haben die letztendlich den Mut gehabt, sich selbst zu beschneiden. Also das heißt nicht eine Produktkategorie in, sagen wir mal, 10, in Tiefe 10 mit Paginierungsseite 87. Das sind natürlich dann, Spoiler, Produkte, die letztendlich weder gekauft noch irgendwie nachgefragt wurden. Und diese Online-Shop, die haben den Mut gehabt, die haben sich selbst beschnitten, die haben sich fokussiert und haben wirklich den Fokus zurückgewonnen. Und obwohl sie vorher über 100.000 Produkte haben, haben sie nach ihrer eigenen Reduktion auf unter 1.000 Produkte, sind sie plötzlich, haben sie den Fokus gewonnen und haben ein Vielfaches von dem letztendlich verkauft. Ja, Punkt.
Aber Markus, zu dem Thema Online-Shop, und da fällt mir jetzt auch gerade mal eine ganz freche Frage ein. Jetzt mal ehrlich, damals war ein Online-Shop, was du selber sagst, 100.000 Produkte. Dann gab es im Endeffekt den Fachbegriff Just in Time. Das hat zum Beispiel die Autobranche sehr doll eingeführt, um im Endeffekt als Beispiel jetzt eine Stoßstange, die man halt eben beim 5er BMW jetzt nur einmal im Monat verbaut, halt um die Lagerkosten zu reduzieren, halt wirklich auf Just-in-Time-Lieferung zu spezialisieren. Was bedeutet, diese Stoßstange, dann lasse ich sie mir erst liefern oder auch erst herstellen.
Also wir reden hier schon von einem Online-Händler, der die in diesem Fall wirklich in einem eigenen Lager vorrätig hat. Und wenn ich jetzt gerade von bestimmten, sagen wir mal, großen Online-Händlern, die halt wirklich die Produkte, also wir reden hier nicht von Dropshipping, die Produkte einfach nur weiterleiten und die Bestellung weiterleiten, sondern die halt wirklich vor Ort haben und quasi, wir sind ja mittlerweile so als Kunde trainiert worden, dass wir erwarten, wenn wir es heute bestellen, dass es muss es morgen schon an der Tür klingeln. Und das ist teilweise eben nicht immer der Fall.
Nee, und genau, danke dir. Die Line schon geklaut, danke dir, Markus.
Bitte schön.
Das Just-in-Time-Thema war ja damals die neueste Erfindung für Zeit gegen Ware. Und heutzutage ist im Endeffekt das Just-in-Time eigentlich nur eine Gewährleistungsverlagerung zu Dropshipping. Also nachher zahlt jemand anders das Lager und du bestellst eigentlich nur und bist im Endeffekt die Handelsplattform. Wo ich sage, naja, aber das Produkt ist ja eigentlich immer noch das Gleiche, nur dass du es jetzt halt eben dementsprechend nicht mehr bei dir hier in Brandenburg in der riesigen Lagerhalle lagerst, damit es morgen bei dir im Balkon steht, der Tisch, sondern dass du halt eben 2 Tage warten musst und das nennt man dann Dropshipping, weil es dann halt immer um die halbe Welt vorher fliegt. Aber jetzt mal ehrlich, wo ist, ich versuche gerade die Kurve zu kriegen, welches Thema wir hatten.
Philipp.
Nein, ich habe mich jetzt gerade verloren in dem gedanklichen Thema
Dropshipping. Erfolgreiche Schritte im Unternehmen.
Erfolgreiche Schritte heißt halt, du hast die Probleme ausgelagert, das Zeitfaktor hast du dem Kunden in die Akzeptanz gebracht und dementsprechend nennt man das Baby einfach nur Dropshipping und im Endeffekt ist es eigentlich nur eine Lagerverlagerung. Sehe ich das richtig?
Ja, mal angenommen, du bist,
unfix,
dein USP ist, du bist, keine Ahnung, wir sind im Sanitärbereich. Du bist Spezialist im Sanitärbereich. Du bist vielleicht sogar Hersteller für einzelne Produkte. Du hast einen eigenen Online-Shop, Hersteller und bietest nicht nur einfach als Marktplatz alle anderen Hersteller auch noch an, sondern du bist Spezialist für eine bestimmte Kundensegment.
Für eine zum Beispiel hier Mundmaske. Bumm. Also für eine Schutzmaske. Und bin ich ja fein mit dir, aber das Lustige ist, wenn man es genau nimmt, ist es doch eigentlich nur ein neuer Name. Dropshipping klingt halt geiler als ich kaufe bei jemand anders ein und liefere das halt einfach nur.
Naja, das eine, du bist, wie gesagt, um nochmal beim Beispiel zu bleiben, du bist Hersteller, hast die Produkte natürlich in deinem eigenen Lager vorrätig und tust jetzt nicht, sag ich mal, Produkte von jemand anders verkaufen. Und dann landet nämlich die Bestellung, vielleicht mal für unsere Hörer da draußen, was ist eigentlich Dropshipping? Dropshipping heißt, du bist einfach nur, Händler.
Handelsvertreter.
Du bist Handelsvertreter, aber hast nicht selbst die Produkte.
Haftest nicht und kriegst theoretisch eine Provision und die Provision machst du dir halt so fett, weil du einfach sagst, okay, ich kaufe jetzt als Beispiel im asiatischen Bereich für 1,50 € ein und verkaufe die hier für 12. Und das nennt man dann Dropshipping. Und da, und das, ganz ehrlich, Markus, da kriege ich auch meistens immer schon, ich will nicht sagen schlechte Laune schon fast, aber da leiden ganz viele Jugendliche übrigens gerade darunter, weil die wollen alle Dropship-Weltmeister werden, so gefühlt, weil sie denken, damit werden sie reich über Nacht.
Und ja, schnell und, super. Da gibt es auch so das schöne Stichwort, schnell und hektisch reich werden.
Genau, schnell und reich werden über Nacht.
Bin ich kein Freund davon. Genau, es ist nicht nachhaltig, wenn alle auf den Schnellzug aufspringen. Irgendwann ist es halt kein Schnellzug mehr, weil es vielleicht einen noch schnelleren Zug gibt. Nee, und dann seid ihr halt...
Die Kids leiden darunter, ne? Auch damals war jemand, der ist dadurch in die Depression gefallen, weil er halt einfach dachte, er kann nicht mehr mithalten. Und wo ich dann dachte, nee, eigentlich hast du nur das Problem, oder das Problem hat sich verlagert. Aber nachher nannte man das Handelsvertreter, jetzt nennt man das Dropshipping, weil es geiler klingt. Naja, egal, also erfolgreiche Schritte im Unternehmen. Wir wollen ja jetzt nicht die Misserfolge sozusagen besprechen, sondern die erfolgreiche. Also jetzt dieser Person geht es übrigens ja wieder sehr, sehr gut. Und deshalb, also war mir auch sehr, sehr wichtig damals, dass wir da wirklich eine kompetente Hilfe suchen. Aber der Gedanke, worauf will ich hinaus, bei dem Thema erfolgreiche Schritte. Ihr seid natürlich immer für euer Glück selbst verantwortlich und die Schritte, die ihr geht, die gebt ihr bitte auch in gewissermaßen mit Bedacht. Und ihr müsst auch manchmal Schritte gehen ins Dunkle, ins Nebelige, ins Unerwartete, um auch vielleicht voranzukommen. Aber ich behaupte immer noch, jeder Schritt, den ihr geht, ist ein erfolgreicher, weil ihr könnt daran lernen. Selbst wenn ihr stolpert und wisst, wie ihr mit diesem Problem umgeht, lauft nicht in die gleiche Pfütze oder in die Bärenfalle zurück, dann wäre es Misserfolg. Aber ich glaube, jeder Schritt, den ihr vorangeht, ist ein erfolgreicher Schritt in eurem Unternehmen. Und für mich hat es halt damals, ich mache es, ich mache mich jetzt selbstständig. Und bis hin jetzt, meiner Meinung nach, zu einem Büro und einen festen Mitarbeiter, wo ich echt ganz, ganz doll, also jetzt ne, Fishing for Compliments, aber auch ganz stolz bin, diese Schritte gegangen zu sein. Und Markus, auch da nochmal, kann mich ganz oft an unsere Gespräche erinnern, weil ich Ängste hatte, diesen Schritt, auch diese Entscheidung zu treffen. Und dann hatten wir damals noch unser wundervolles Board aufgebaut und dann stand halt immer dieses Problem, naja, ich habe eigentlich zu viel zu tun, aber wenig Kraft, also wenig Menschenpower, Manpower oder Womanpower, ist, was ich meine. Und du gesagt, na Philipp, es liegt doch hier offensichtlich bei dir in deinem Vorratsbuch, du brauchst einfach einen Mini-Jobber oder einen Festangestellten. Markus, das geht nicht, das ist doch alles nicht möglich, das kann ich mir doch gar nicht zutrauen. Und hast du gesagt, na guck doch mal auf dein Board, guck doch auf deinen Vorrat. Das ist der einzig logische Schritt, den du jetzt gehen musst. Du kannst diese Leistung nicht versuppen. Du musst sie in deinem eigenen Haus abarbeiten. Und das ist auch okay so. Und da weiß ich noch, da warst du eine sehr, sehr große, positive Krücke für mich, weil ich mich nicht getraut habe, diesen Schritt zu gehen. Und
also war ich sozusagen dein Unternehmensberater.
Du warst als Unternehmer also mein Unternehmensberater.
Für euch da draußen, um einen erfolgreichen Schritt zu gehen. Manchmal sieht man ja, lebt man in seiner eigenen Bubble und sieht den Wald vor lauter Bäumen nicht. Gibt es so einen tollen, wunderschönen Spruch. Und wenn ihr in eurer unternehmerischen Welt nicht weiterkommt, dann wäre vielleicht der erfolgreiche Schritt für euch, sucht euch einen Unternehmensberater. Du, Philipp, es gibt bestimmt einige Unternehmen da draußen, die, du hast mir ja schon vorhin ein paar Beispiele erzählt, die in ihrer eigenen Welt leben, nicht weiterkommen und denen du hast ihnen geholfen, quasi aus ihrer Bubble herauszukommen und auch mal links und rechts zu sehen. Hast du da ein Beispiel, das, wo wirklich ein Unternehmen da erfolgreich geworden ist? Durch deine Beratung? Erzähl mal ein Beispiel.
Es gibt
hunderte Beispiele, ich weiß, Philipp.
Also ich wollte gerade sagen, ich habe Unternehmen begleitet bei der Telefonakquise zum Beispiel. Ich habe Unternehmen Lösungen geschafft. Zum Beispiel jetzt, ich bin ja wie so ein Trüffelschwein am Markt. Ich suche immer Neuerungen, Ideen und Prozesse und Möglichkeiten. Der Gedanke ist, das schafft der Unternehmer als solches manchmal gar nicht. Und dann ist es halt eben so, dass ich auch manchmal von außen den Unternehmer eigentlich sperre und sage, na, hast du keine Zeit dafür? Dann ist doch die einzige logische Konsequenz, dass du es entweder kaufst oder selber machst. Wenn du das nicht
Zeit hast. Make or buy.
Make or buy, ganz einfacher Grundsatz, danke dir. Das war ja das Gleiche, weil, deshalb finde ich immer so lustig. Ne? Also jeder gute Berater hat übrigens einen Berater. Jeder Trainer hat einen Co-Trainer, Trainerin etc. pp. Und worauf will ich hinaus? Dass manchmal der Blick von außen manchmal schon so einfach sein kann, aber weil man einfach diesen Schritt sich nicht traut zu gehen. Dass man sagt, ey, dieses ganze oder Vertrieb oder LinkedIn oder bla bla bla. Weiß ich auch gar nicht, ob ich das brauche, will oder mache, wo ich sage, naja, in gewissermaßen ist es natürlich eine Präsenz, es ist ein gewisses Standing, was du damit beweist. Und ja, vielleicht brauchst du es. Die Frage ist, kannst du es selber leisten? Und dann, wenn du es selber nicht leisten kannst, naja, dann ist doch die Frage, wenn deine Stunde 100 Euro kostet, das versuche ich immer sehr, sehr...
Oder stark. Rechtsanwalt 300, 500 Euro.
Genau. Und wenn ich das mal sehr stark vergleiche, ich habe das bei mir immer gesehen, wenn ich ein Hemd bügel, ja, ich kann das, ja, und ich glaube, ich kann das auch sehr, sehr gut, das ist auch Beweise bei mir, aber ein Hemd kostet mich jetzt in dem Bügeln 3,50, 4 Euro, wenn es teuer war, so eine Art. Weiß ich nicht, schätzt mal einen Preis, 4 Euro. Lass es 5 Euro sein, das ist 5 Euro. Viel zu teuer. Dann ist der Aufwand dafür, dass ich dorthin fahre, und ich brauche übrigens jeden Tag, nehme ich gerne frische Hemden, wenn ich Kundentermine habe. Das ist eine Macke von mir, weil ich es liebe. Und dann fahre ich dann im Endeffekt zu dieser ja, Wäscherei, die bügelt es dann, und jetzt gebe ich da 10 Hemden ab. Also 50 Euro bezahle ich dafür. Und diese 50 Euro, die... Dann fahre ich dann wieder zurück. Das sind für mich ein Arbeitsaufwand, naja, lass mich mal lügen, von einer Stunde insgesamt, wenn es hochkommt. Wenn es hochkommt. Also reine Fahrzeit. Und ich werde es natürlich smart mit irgendeinem Weg zu einem Kunden verbinden. Das heißt also, ich habe 50 Euro Investition plus die Fahrzeit nochmal eine halbe Stunde. Ja, bumm. Und wenn ich jetzt mal meinen Stundensatz dagegen rechne, ganz einfach, und den Stresslevel und die Variante, dass ich dieses Problem sehr lange vor mir herschiebe, weil ich einfach keinen Bock darauf habe, dann könnten das so 3 bis 4 Stunden sein, mit der ich Zeit verbringe, um nicht damit Zeit zu verbringen. Und wenn ich das in meinen Stundenlohn errechne, dann machen sich 50 Euro für ein gebügeltes Hemd schon sehr positiv bemerkbar. Und das sollte euch auch mal durch den Kopf gehen, Make or Buy oder erfolgreiche Schritte. Ihr müsst nicht immer alles selbst machen oder holt euch auch Hilfe, wenn ihr sie braucht.
Ich habe auch mit einigen Unternehmen zu tun, teilweise wirklich jahrelang etablierten Unternehmen, die sich um so einfache Schritte selbst den Kopf zerbrechen und dann auch sich in Themen, die für sie absolute fachfremde Themen sind, die sich da reinfuchsen. Ich meine, super, großen Respekt, dass ihr das macht, aber für fast alles da draußen gibt es Spezialisten. Und nicht in allen Themen dieser Welt muss jeder Fachexperte sein. Und da echt große Hausaufgabe für euch da draußen, wenn ihr eure Flyer noch selber druckt und ihr seid kein Flyer-Drucker, dann bitte beauftragt jemanden, der das viel besser und viel schneller kann als ihr.
Markus, darf ich dir einen sehr zufriedenen Kunden von dir schon mal nennen?
Ja, bitte.
Ja, ich selbst.
Echt?
Weil das beste Beispiel ist ja im Endeffekt das Thema zum Beispiel mit meiner E-Mail-Kampagne oder mit meiner Internetseite oder mit meiner Datenbank, wo ich sage, ich schiebe dieses Problem, weil ich denke, ich könnte es irgendwann mal selber lösen, bestimmt schon 4 Monate vor mir her. Und dann habe ich nur, und das Lustige ist, wir sitzen ja regelmäßig zusammen, machen unseren Podcast, sprechen darüber. Und hast du gesagt, ja, Philipp, das mache ich auch, das kann ich auch. Und dann habe ich gedacht, so, Alter, bevor ich jetzt das noch, und vor allem bewusst, ne, also mir geht es bei dir jetzt nicht falsch verstehen, nicht annähernd ums Geld, sondern mir ging es eigentlich darum, von wegen so, ja, ich löse das Problem jetzt lieber selbst, dann lerne ich daraus. Habe ich gesagt, nee, ich will das gar nicht lernen.
Du, ich glaube, das
lernen, Autos zu reparieren, das ich kriege.
Eine erwähnte Beispiel, da muss ich so ein bisschen schmunzeln. Wir reden hier darüber und machen es teilweise selbst nicht. Da müssen wir uns manchmal auch in unsere eigene Nase fassen. Wir sind Unternehmen, aber wir
du
sind,
machst es jetzt.
Du, ja. Nein, aber eben dieses eine erwähnte Beispiel, ich glaube, das stundenlang dich da selbst damit beschäftigt und ich glaube, es war eine halbe Stunde, halbe Arbeitsstunde für mich oder weniger.
Nicht mal.
Und das nicht mal. Und ich habe halt die Lösung.
Expertenwissen, wo ich sage, ey.
Ich habe die Lösung direkt gewusst und ich glaube, ich habe sogar ein anderes Beispiel, wo ich jemandem geholfen hatte. Ich glaube, der saß wie, der hat auch so einen lustigen Spruch. Er sitzt wie das Schwein vorm Uhrwerk, hat er, ja, glaube ich, immer gesagt. Oder ja, da gibt es so haufenweise lustige Sprüche. Teilweise, wenn du halt Experte bist für etwas, dann ist es manchmal eine 5-Minuten-Aufgabe. Und für jemand anders, der beschäftigt sich 2 Tage damit.
Und genau das ist der Unterschied, Leute. Das ist der Unterschied für euch, als erfolgreichen Schritt zu bewerten. Weil das ist das, was ich zum Beispiel auch... Also explizit, ne? Ich habe keine Angst gehabt, dir das zu geben, sondern ich habe das Gefühl gehabt, ich müsste das erledigen. Das Komische ist dann aber, dass ich gesagt habe, ey, auch alleine es schon machen zu lassen, ist ja es erledigt zu haben. Und das weiß ich ja auch. Komischerweise zweifle ich nicht daran, dass ich keine Autos bauen kann, oder ich zweifle auch nicht daran, dass ich irgendwie, keine Ahnung, was morgen jetzt der beste Jongleur der Welt bin. Daran zweifle ich komischerweise nicht. Aber bei manchen Aufgaben sage ich immer, nee, das muss ich selbst machen, wo ich gesagt habe, nee, das muss ich nicht selbst machen. Der erfolgreiche Schritt ist, das zu erkennen, es machen zu lassen und dadurch die Performance ins Unternehmen reinzubekommen, dass es endlich das funktioniert, was ich will. Und das war zum Beispiel auch mit meinem Bereich Social Media. Ich habe die Videos gemacht, ich habe die Reels gedreht, ich habe den Content vorgegeben, aber das Ganze hochladen und dann die ganzen anderen Themen, oh, das hat mich so viel Zeit gekostet, auch wirklich Streit mit mir selbst gefühlt. Ach Mist, ich muss das noch machen, dreimal die Woche. Und das hat mich auch negativ extrem gestresst. Und dann habe ich irgendwann gefunden, dann habe ich einen Mitarbeiter von mir eingestellt und gesagt, ey, können wir das auf Minijob-Basis erstmal anfangen, dass du das halt eben für mich hochlädst und das alles kontrollierst. Ja, klar, das ist super, das ist meine Arbeit, das kann ich perfekt. Da war ich so, ach du Grillneuner, und ich habe das locker 3 Monate, 4 Monate so unangenehm vor mir hergeschoben, wo ich dachte, ey Gott, warum mache ich denn das? Und daher für mich der erfolgreichste Schritt, zu erkennen, was ich kann, zu erkennen, was ich nicht kann, wie sagt man, Stärken und Schwächen zu akzeptieren und zu nutzen und dementsprechend auch zu vergeben, die Leistungen. Ich kann vielleicht Motor bauen, aber nicht Auto lackieren. Also lass uns doch die Lackierarbeiten rausgeben und nur den Motor fokussieren. Ja, genau. Also
ja, fallen dir da noch andere erfolgreiche Schritte ein, die, sagen wir mal, etablierte Unternehmen noch nicht für sich gefunden haben?
Die direkte Ansprache. Ich habe einen Landschaftsbauer zum Beispiel betreut und ich fand das sehr spannend, weil der sehr, sehr gut und renommiert ist auch in dem Bereich. Und der hat halt alle Arbeiten erledigt und hat einen ganz großen Fakt gehabt. Das ist zum Beispiel der Baumschnitt. Und der ist ja sehr, sehr intensiv im Winter. Den darfst du ja zum Beispiel innerhalb der Saison gar nicht, also innerhalb der Sommersaison sozusagen gar nicht schneiden, wegen Vögel etc. pp. Und Brutzeiten und sonstiges. Und deshalb muss man das außerhalb machen. Ich glaube, verwässere mich jetzt mal von Oktober bis November oder Oktober bis Januar, Februar darfst du das dann schneiden, die Bäume, oder eben auch fällen. Und dieser dieser Gartenlandschaftsbauer ist wirklich sehr, sehr kompetent und ähnlich und arbeitet halt auch in der Nähe von dem Wald. Und allein die Idee, dass wir den Förster mal ansprechen, so krass wie es klingt, er sah den Wald vor lauter Bäumen nicht. Und da habe ich gesagt, naja, wollen wir den Förster nicht ansprechen? Wie den Förster ansprechen? Ich sage, nein, der ist circa 3 Kilometer von hier entfernt, die Försterei. Ja, das ist ja eine coole Idee. Und das Ding ist, deshalb sage ich auch, da habe ich halt einen
großen Und wie lange ist der schon am Markt?
Über 10 Jahre. Und das Lustige war, ich bin dann wirklich 1:1, also true story, ich bin wirklich mit dem Auto rübergefahren, also 3-4 Kilometer, weil ich war gerade im Auto unterwegs, bin zum Förster gefahren, hab gesagt, ey, ihr würdet uns gerne vorstellen. Und ich glaube, es hat, boah, lass mich lügen, ich glaube, nicht mal 20 Minuten gedauert hatten wir den ersten Auftrag für eine Baumfällung.
Krass.
Und wie gesagt, wir sind effektiv, wenn man es genau nimmt, nur über die Straße rübergegangen und haben gesagt, naja, komm, hier, lass uns mal mit denen quatschen. Und so einfach kann es manchmal sein.
Also richtige Kundenauswahl oder Zielgruppenanalyse, kann man so in die Richtung?
Naja, nee, absolut richtig.
Das ist seine Zielgruppe, ich meine, seine Försterei.
Absolut richtig, also ja, genau.
Dann ist das seine Zielgruppe. Aber er hat gesehen,
obwohl die halt vor ihm stand.
Ja.
Und klar, die hat nicht bei ihm gefragt, aber die kannten, also da muss man auch wieder sagen, dass solche größeren Unternehmen, und da zählt zum Beispiel eine Försterei dazu, die kann nicht jeden Gartenlandschaftsbauer wahrnehmen. Und die ist unglaublich dankbar, wenn man auf die aktiv zugeht, weil die haben eher den verwaltenden Akt von den ganzen Bäumen und die sehen dann immer Probleme. Und es kann für die ist es so, oh Gott, ein Baum, der hat eine Gefahr, weil der jetzt demnächst fault und der bricht bald ab. Für die ist es so ein unangenehmes Blatt Papier bei sich auf dem Schreibtisch. Und für uns war es sozusagen ein Door-Opener. Für uns war es der erste Schritt rein zum Förster. Und dadurch konnten wir Vertrauen beweisen, dadurch konnten wir Kompetenz und Qualität beweisen und dadurch kam dann eine Kooperation zustande.
Philipp, du hast auch Betriebswirtschaft studiert.
Ja.
Und eine Frage, die mich eigentlich auch immer wieder beschäftigt, gibt es denn betriebswirtschaftliche Schritte, die ein Unternehmen zu einem erfolgreichen Unternehmen machen kann?
Struktur. Ich sage mal so, in gewissermaßen strukturelle Abläufe, Prozesse.
Automatisierung. Digitalisierung.
Genau. Und da auch ganz, ganz wichtig, man muss nicht immer alles skalieren, digitalisieren, strukturieren, beplutschieren.
Na sondern, doch schon. Also mir ein Negativbeispiel an Digitalisierung. Erinnere mich mal nach deiner Ausführung bitte an Digitalisierung.
Worauf ich hinaus will, ist, die richtigen Sachen auch zu digitalisieren, die richtigen Sachen auch zu strukturieren und nicht nur zu digitalisieren, um zu digitalisieren, sondern auch zu schauen, was bringt mein Unternehmen in der jetzigen Situation, in dem jetzigen Level, wo ich mich befinde, auch wirklich weiter. Weil manche wollen es einfach nur machen, um es zu machen. Und das ist das Gleiche, wie wenn man Instagram, TikTok oder LinkedIn benutzt, einfach nur, um es zu machen. Na, natürlich muss irgendeine Message rauskommen, irgendwie Mehrwert. Du brauchst keine Buchhaltung automatisieren, wenn du keinen Zeitfaktor damit hättest, außer jetzt Gesetzgebungen sind natürlich gegeben. Aber wenn du sagst, ey, du brauchst 1 Stunde für deine Buchhaltung aktuell, dann brauchst du jetzt da nicht 59 Minuten draus machen, sondern versuch lieber deine Einkaufsprozesse oder versuch lieber deine Vertriebsprozesse zu optimieren, dass du mehr Auftragsvolumen bekommst, damit du im Endeffekt vielleicht 20 Aufträge mehr im Monat hast. Und wenn dann das Thema Buchhaltung aufkommt, dann können wir über die Digitalisierung oder die Strukturierung der Buchhaltung auch immer reden. Aber wo ist der First Pain, also wo ist der erste Schmerz oder der schnellste Schmerz? Oder man nennt es auch in Amerika oder in England die low-hanging fruits, also die einfachen zu greifenden Früchte, die man ernten kann, um auch den schnellsten Quick Win, also den kürzesten Gewinn fürs Unternehmen auch zu ermöglichen. Und das sind, finde ich, auch richtige Schritte. Ich wurde von außen gefragt, Philipp, du brauchst Geld, wie verdienst du Geld? Weil da hatte ich so eine Situation, dass ich im Aufbau war, sehr, sehr viele Kosten und Aufbau hatte. Und dann kam die Aussage, da war ich auch wieder so ängstlich, weil ich halt sehr, sehr viele Ausgaben hatte, aber noch weniger Einnahmen aktuell, weil ich halt auch sehr, sehr viele mehr Mitarbeiter oder eben Prozesse investiert habe. Und dann kam die Aussage, und das war halt auch so ein sehr, sehr wertvoller Aspekt für mich zum Beispiel damals, Philipp, was brauchst du? Geld. Okay, was bringt dir Geld? Naja, Vertrieb. Okay, und dann habe ich Vertrieb gemacht. Und plötzlich, ich glaube, ich hatte 3 Stunden später den nächsten Auftrag an Land. Da war ich so, Mann, ey, so einfach kann es manchmal sein, ne? Train the Trainer, so eine Art. Und deshalb habe ich mich dann halt auch manchmal beraten lassen. Und das ist auch so, ich bin auch nicht vollkommen. Und das ist auch gut so. Ich habe meine Spezialisierung, das beherrsche ich. Und für alles andere hole ich mir halt immer Experten auch gerne mit rein. Und das ist auch ein Schritt, den ich gelernt habe. Ich muss nicht alles können. Und wenn ich was nicht will und mich damit beschäftige, dann ist der Aufwand größer, mich damit zu beschäftigen, dass ich das nicht will, als einfach in fremde Hände zu geben, damit es gemacht wird.
Und vor allem professionell und schnell.
Absolut. Aber
noch so ein anderer Punkt. Man hört ja immer wieder von Leuten, ja, wir digitalisieren. Und da ist mir letztens ein Unternehmen begegnet, die haben da ganz stolz gesagt, wir digitalisieren jetzt Prozesse. Und als ich dann halt mal wirklich nachgefragt habe, kam dann heraus, naja, sie haben auch sehr viele Akten im Unternehmen und sie haben die einfach nur eingescannt und digital abgelegt. Das war für sie Digitalisierung. Und da habe ich innerlich ganz laut aufgelacht und auch gesagt, naja, das ist jetzt ein festes Dokument, vielleicht noch als Bilddatei, die ist ja aber nicht bearbeitbar. Und das ist jetzt für euch eine Digitalisierung. Und da habe ich einfach nochmal durch 2, 3 Fragen nachgefragt. Ja, stimmt. Herr Ollins, das ist nicht wirklich digital. Da haben Sie eine digitale Ablage, aber für mich ist eine Digitalisierung der Dokumente, wo halt wirklich mehrere Leute an einem Dokument bearbeiten können und vor allem die Dokumente auch wieder verändern, modifizieren und nicht nur einfach in grafische Datei von einem Dokument abgelegt haben. Du kannst das Dokument weder durchsuchen, wenn es jetzt nicht gerade mit Erkennung umgewandelt in bearbeitbare Dokumente. Dann hast du wirklich Digitalisierung geschafft. Aber das ist so ein tolles Beispiel für mich gewesen, falsch verstandene Digitalisierung.
Digitalisieren, um zu digitalisieren, ist halt nicht immer digitalisieren.
Und wenn man jetzt von erfolgreichen Schritten, wäre ein erfolgreicher Schritt gewesen, eine wirkliche Dokumentenverwaltung, kollaboratives Arbeiten, vielleicht ein internes Wissenstransfer, Wissensmanagement, das wären erfolgreiche Digitalisierungsschritte, aber nicht eine Ablage von toten Dokumenten, die danach in digitalisierter Form nach wie vor tot sind.
Ja, DMS, ne? Datenmanagementsysteme, und das sind einfach Möglichkeiten, wo wir einfach, glaube ich, nochmal näher darauf eingehen können, dass halt eine Beratung dahingehend auch helfen kann, mal die Prozesse zu überprüfen, die wirklich verändert werden sollten oder müssten. Ein ganz erfolgreicher Schritt, den jeder Unternehmer, und da dürfte jetzt mal ganz nah ans Mikro, an die Kopfhörer kommen, an die Lautsprecher dieser Welt, noch näher, ne, noch ein bisschen näher, dieser Podcast. Das ist ein erfolgreicher Schritt für euch, diesen zu hören und uns zu liken, zu teilen und zu empfehlen und uns einfach nur zu mögen.
Und ein erfolgreicher Schritt unternehmerisch ist, ihr habt eine Idee, aber was unterscheidet die Idee von einer erfolgreichen Idee? Ihr verwandelt die Idee von einer Idee und macht sie einfach. Ermutigung, sammelt ihr den mutigen Schritt, eure Idee umzusetzen. Dann seid ihr schon mal 99% besser als alle anderen da draußen, die nur Ideen haben, aber nicht den Mut, sie umzusetzen.
Absolut. Also die Grüße dahingehend auch an alle Leute, die den ersten Schritt oder den nullten Schritt vielleicht von dir, Markus, aber meiner Perspektive den ersten Schritt gegangen sind. Weiter, und selbst wenn ihr stolpert.
Ja, macht eure Erfahrung, steht auf, lauft weiter.
Krönchen gerade rücken und lächeln und weiterlaufen. In diesem Sinne,
5 Sterne, teilen, liken, ja, Mehrwerte schaffen, weitergehen.
Genau, Hausaufgaben habt ihr bekommen und dementsprechend sucht eure erfolgreichen Schritte und dementsprechend wünschen wir euch einen grandiosen Start in euren Tag und maximale Erfolge.